ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Ein Tag ist vorbei, der zweite beginnt heute. Das Regierungskabinett hat auf seiner Kabinettsklausur im Schloss Neuhardenberg in Brandenburg angekündigt, die nötigen Wirtschaftsreformen zügig umsetzen zu wollen. Der Kurs sei klar, betonte Vizekanzler Klingbeil im Heute-Journal. Gleichzeitig bat er um etwas mehr Geduld.
Ich sehe doch, dass der Frust da ist. In einem Land, wo wir 5 Jahre kein Wachstum haben, wo über 20 Jahre notwendige Reformen verschlafen wurden, wo zu wenig investiert wurde in die Sicherheit, in die Infrastruktur, wo heute die Probleme auf der Straße liegen, wo die Züge nicht pünktlich kommen, weil über 20 Jahre nicht investiert wurde. Und deswegen müssen wir das jetzt abarbeiten und deswegen müssen wir mehr investieren, deswegen müssen wir uns kümmern. Aber ich sage Ihnen auch, manche Probleme lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen.
Es müsse gut und ordentlich gemacht werden, so Klingbeil. Ähnlich sieht es auch Kanzleramtsministerin Waken, Dagmar Pepping mit Einzelheiten.
Kanzleramtsministerin Waken ist mit dem Auftakt zufrieden. Es gebe ausreichend Zeit, um auf die Reformvorhaben, die im Herbst vor der Regierung liegen, zu schauen und sich auszutauschen, so die CDU-Politikerin in ARD-Tagesthemen. Ein Vorhaben, die Rentenreform. Sie sei zuversichtlich, dass man das Gesamtpaket so auf den Weg bringen werde, betont Waken. Das Sozialministerium von Bärbel Baas arbeitet an einem Gesetzentwurf, der noch in diesem Jahr beschlossen werden soll. So wie andere Reformvorhaben, beispielsweise in der Pflege und bei der Arbeitszeit. Der Herbst werde arbeitsreich, aber alle in der Koalition hätten den gemeinsamen Willen, die Dinge auf den Weg zu bringen. Das werde man im Herbst auch tun, kündigt die Kanzleramtsministerin an. Am zweiten Tag der Kabinettsklausur geht es um das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Eingeladen sind der Handwerkspräsident und Start-up-Unternehmerinnen. Bei der anschließenden Kabinettssitzung wird es um den Hitzesommer und die Folgen gehen.
Also seit gestern trifft sich die Bundesregierung auf Schloss Neuhardenberg. Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio fragt sich, was wohl dabei herauskommt und hofft, bitte etwas mehr als Minimalziele.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Keine Frage. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, auf die es ankommt oder mit denen man ruhig auch mal zufrieden sein darf. Die Frage ist allerdings, wie klein? Mit Blick auf die Stimmung bei der Klausur der Regierung gab Forschungsministerin Doro Beer von der CSU am ersten Tag gestern folgende Anekdote zum Besten. Bärbel Baas, die Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende, die mache sich ihre Notizen doch tatsächlich mit einem, Achtung, Kugelschreiber von der CDU. So eng sei die Koalition quasi noch nie beisammen gewesen. Ja, manchmal sind es wirklich die ganz kleinen Dinge, auf die es ankommt. Doch ein bisschen mehr dürfte heute, wenn die Klausur der Regierung offiziell zu Ende geht, dann doch gern dabei herauskommen. Ein konkreter Plan für die versprochenen Reformen im Herbst zum Beispiel. Nicht nur Ankündigungen zum Bürokratieabbau, sondern erste Vollzugsmeldungen. Und auch stimmungstechnisch geht im Kabinett hoffentlich mehr als nur ein Kugelschreibertausch. Immerhin wurde gestern Abend noch zusammen spaziert und gegrillt. Die kleinen Dinge eben, aus denen auch mal Großes entstehen darf.
Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas. Die Weltwirtschaft hat die Energiekrise durch den Iran-Krieg besser verkraftet als befürchtet, so bewertet es der Internationale Währungsfonds IWF. Die Fachleute machen sich aber Sorgen um die Haushaltslage in einigen Ländern, weil die sich verschlechtere. Theresa Lienen aus der Nachrichtenredaktion hat die Hintergründe.
Laut IWF gibt es ein Tauziehen zwischen den Negativfolgen der Energiekrise und dem Investitionsboom, der durch künstliche Intelligenz ausgelöst worden ist. Außerdem habe die Schließung der Straße von Hormuz durch freigegebene Öl- und Gasreserven und den Ausbau erneuerbarer Energien weniger drastische Auswirkungen gehabt. Vorbei sei der Energieschock aber nicht, hat IWF-Chefin Kristalina gesagt. Sie hat alle Staaten aufgefordert, glaubwürdige Pläne vorzulegen, wie sie ihre Finanzen in Zukunft stabilisieren wollen. Im Juli hatte der IWF seine Vorhersage für das weltweite Wachstum dieses Jahr auf 3% gesenkt.
Kanadier gelten in den Vereinigten Staaten als überfreundlich. So freundlich, dass sie ihr Gegenüber selbst im Streit noch mit Buddy oder Friend betiteln. Die US-Kultserie South Park hat das in vielen Folgen dokumentiert. Aber damit scheint es jetzt vorbei zu sein, also mit der Freundlichkeit. Im Handelsstreit zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten wird der Ton rau und Ottawa rüstet auf, berichtet unsere Kanada-Korrespondentin Giselle Ucker.
In kämpferischem Ton erklärt Kanadas Finanzminister François-Philippe Champagne, warum die Handelsgespräche mit den USA gescheitert sind. Die Vereinigten Staaten hätten zu viel gefordert und zu wenig geboten. Deshalb habe die kanadische Regierung eine Entscheidung getroffen für Kanada.
When the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice.
We chose Canada.
Weil sich die beiden Nachbarn im Vorfeld nicht einigen konnten, haben die USA Zölle in Höhe von 50% auf diverse kanadische Waren verhängt. Nun folgt die Antwort der Kanadier. Heute verkünde ich, dass Kanada die US-Zölle Dollar für Dollar und Zollsatz für Zollsatz erwidern wird.
Dollar for dollar, rate for rate.
US-Güter im Wert von rund 20 Milliarden Dollar werden mit kanadischen Zöllen bis zu 50% belegt.
Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Radcliffe, ist zu Gesprächen nach Moskau geflogen. Das berichten mehrere US-Medien. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Auch keine Angaben, mit wem Radcliffe worüber gesprochen hat. Am Abend ist er nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS wieder in Richtung Lettland abgeflogen. Die USA sollen zuvor die Ukraine gebeten haben, bis zur Abreise der US-Delegation Moskau nicht anzugreifen. Der Brand im Hohen Venn könnte durch eine landwirtschaftliche Maschine ausgelöst worden sein. Das vermutet die Staatsanwaltschaft in Lüttich. Sie hat eine Untersuchung zur Brandursache eingeleitet. Thomas Spickhofen berichtet.
Derzeit würden von den Ermittlern allerdings mehrere Hypothesen geprüft. Eine endgültige Aussage sei derzeit noch nicht möglich. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kann es noch mehrere Monate dauern, bis die abschließenden Gutachten vorliegen. Nach Gesprächen mit Experten vor Ort sagte die für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissarin Haja Labib, der Brand sei, so wörtlich, ganz offensichtlich zu 100% menschlichen Ursprungs. Sie sprach von vermutlich unabsichtlichem, unbewusstem menschlichen Verhalten, das zu dem Brand geführt habe. Die wichtigsten Straßen im Hohen Venn sind inzwischen wieder geöffnet, allerdings gelten in der Nähe des Brandgebiets weiterhin strikte Einschränkungen.
Die Verbraucherzentralen haben im ersten Halbjahr mehr als 24.000 Beschwerden über aufgedrängte Verträge bekommen. Das sind 7% mehr als im Vorjahreszeitraum, berichtet die Deutsche Presseagentur. So wurden Menschen Bücher, Zeitschriften oder Glücksspielverträge am Telefon aufgedrängt. Deshalb fordert die Chefin des Bundesverbands POP eine Bestätigungspflicht für langfristige Verträge, die am Telefon entstehen. Sie müssten mit zeitlichem Abstand in Textform bestätigt werden, damit sie gültig seien, so ihr Vorschlag. Auf dem Volksfest Hamburger Dom hat es am Abend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Mehr als 20 Menschen saßen wegen eines technischen Defekts rund 3 Stunden lang in einem Kettenkarussell fest. Polizei und Feuerwehr arbeiteten daran, eine Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Kurz nach Mitternacht konnte das Karussell dann wieder zum Laufen gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Jetzt soll der TÜV prüfen, wie es dazu kommen könnte. Die US-Country-Sängerin Dolly Parton ist tot. Ihre Familie hat mitgeteilt, dass sie im Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben ist. Anne Schneider mit einem Nachruf.
Mit dem Tod von Dolly Parton verliert die Welt weit mehr als nur einen Country-Star. Sie war Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Unternehmerin und für Millionen Menschen eine Inspiration. Über 6 Jahrzehnte lang begeisterte sie mit Songs wie Jolene oder Coat of Many Colors. Dolly Parton war die erfolgreichste Country-Musikerin aller Zeiten. Schon früh setzte sie sich für die Gleichstellung von Frauen ein, machte ihnen mit Liedern wie 9 to 5 Mut für Anerkennung und faire Chancen zu kämpfen. Mit ihrer blonden Mähne, ihren Glitzer-Outfits und ihrer unverwechselbaren Stimme wurde sie zu einer der bekanntesten Frauen der Popkultur. Aufgewachsen in sehr armen Verhältnissen war ihr immer besonders wichtig, etwas von ihrem Erfolg zurückzugeben. In ihrer Heimat Tennessee schuf sie mit dem Freizeitpark Dollywood tausende Arbeitsplätze. Mit ihrer Imagination Library verschenkte sie Millionen Bücher an Kinder auf der ganzen Welt und förderte so die Freude am Lesen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute geht's noch mit vereinzelten Schauern und Gewittern in den Tag. Ab den Mittagsstunden wird's dann aber wieder sonniger und auch wieder warm. 22 Grad gibt's am Nachmittag in Weinsheim in der Eifel und bis zu 30 werden's in Bad Säckingen.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Seit dem Drohnenangriff auf ein Frachtflugzeug in Leipzig wissen wir alle, hybride Bedrohungen sind auch für uns in Deutschland eine echte Gefahr. Dabei geht es ja nicht nur um Flughäfen und Computersysteme, sondern gegen alle Formen der kritischen Infrastruktur. Deshalb beschäftigen wir uns in der SWR aktuell Serie der Woche mit dem Thema hybride Bedrohungen und der Frage, wie wir uns dagegen schützen können. Heute schauen wir auf die Energie- und Wasserversorgung. Thorsten Höck ist geschäftsführender Vorstand im Verband der Energie- und Wasserversorger Baden-Württemberg. Der Verband vertritt 220 Unternehmen im Südwesten. Herr Höck, wie ernst nehmen die Versorgungsunternehmen inzwischen das Thema hybride Bedrohungen?
Sehr ernst. Nicht erst seit gestern. Wir haben das Thema natürlich schon länger auf dem Schirm. Das war immer schon ein Thema. Aber wir sehen natürlich wahr, dass die Bedrohungslage massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dementsprechend haben wir auch die Maßnahmen erweitert.
Kann man denn beziffern, wie oft versucht wird, von außen in die Computersysteme von Versorgungsunternehmen einzudringen oder wie oft Anlagen zum Beispiel mit Drohnen ausspioniert werden?
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass natürlich es Versuche gibt. Mit Drohnen muss man natürlich auch beachten, bei den Drohnen ist immer die Frage, ist das vielleicht auch einfach nur jemand, der hobbymäßig rumfliegt? Das wissen wir am Ende des Tages nicht, aber dass Drohnen in der Nähe von Versorgungseinrichtungen gesichtet werden, kommt durchaus auch vor. Und Cyberangriffe ist auch eine Sache, mit der wir uns ja schon seit Jahren auseinandersetzen müssen. Früher vermehrt natürlich zum Thema Erpressungsversuche, aber heute auch vermehrt vor dem Hintergedanken, dass wir da tatsächlich die Versorgungssicherheit gewährleisten müssen.
Wenn jemand einen großflächigen Stromausfall herbeiführen wollen würde, dann muss er ja die potenziellen Angriffspunkte kennen, zum Beispiel Hauptleitungen, Verteilerpunkte, Umspannwerke und so weiter und so weiter. Nach dem Anschlag auf eine Hauptleitung in Berlin gab es ja eine Diskussion darüber, ob bei uns in Deutschland zu viele Informationen über solche Anlagen öffentlich zugänglich sind. Wie kann man sie trotzdem schützen?
Also erster Punkt, den Sie richtig angesprochen haben, ist, dass wir, glaube ich, Transparenz prinzipiell etwas Gutes ist. Die Frage ist nur, was machen wir transparent? Muss es sein, dass ich genau nachgucken kann, wo welche Leitungen langlaufen, wo welche Tafeln stehen, welche Versorgungssysteme wo aufgebaut sind? Muss das für jeden zugänglich sein? Oder sind das Informationen, die man eher auf einer Need-to-Know-Basis einfach nur weitergeben müsste? Also ich glaube, die Frage, was wir eigentlich wo wie veröffentlichen, ist, glaube ich, erstmal eine ganz zentrale Frage. Natürlich kann man auch Sachen ausspüren, wenn man nicht alles einfach veröffentlicht ist, aber wir machen es natürlich Angreifern auch unglaublich leicht. Das muss man, glaube ich, ernsthaft einfach mal betrachten, dass wir da ein Problem haben. Was wir natürlich machen können, ist physischer Schutz an Anlagen, Überwachungsmöglichkeiten. Überwachungsmöglichkeiten muss man aber auch sein. Anlagen stehen häufig, wie Trafostationen etc. im öffentlichen Raum. Öffentlicher Raum, zum Beispiel Videoüberwachung, ist auch ein kritisches Thema. Wir wissen, dass wir auch Datenschutzthemen dort haben. Also das macht es auch nicht unbedingt leichter. Und physischer Schutz hat auch Grenzen, gerade im öffentlichen Raum, aber auch darüber hinaus. Erstens, er ist teuer, er ist sehr aufwendig. Das müssen wir uns auch leisten wollen. Und am Ende des Tages müssen wir auch leider ehrlicherweise konstatieren, dass wir die Versorgungsinfrastruktur, das sind hunderttausende Kilometer alleine in Baden-Württemberg, werden wir nicht zu 100% schützen können. Das ist auch relativ klar. Wichtig ist es, dass wir insbesondere an den neuralgischen Stellen, dass wir da verstärkt Maßnahmen ergreifen. Aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es auch nicht. Deswegen müssen wir uns neben der Frage, wie schützen wir die Anlagen, auch die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wenn etwas passiert, dass wir wieder schnell die Systeme wiederherstellen können. Ich glaube, das ist die zweite Ebene, die wir auch nicht ganz außer Blick lassen dürfen, weil ich sage, hundertprozentigen Schutz, wie auch unser Ministerpräsident letztens festgestellt hat, den gibt es nicht.
Thorsten Höck, geschäftsführender Vorstand im Verband der Energie- und Wasserversorger Baden-Württemberg. Die SWR aktuelle Serie der Woche, hybride Bedrohungen und wie wir uns dagegen schützen können. Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich über hybride Bedrohungen im Cyberraum.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Apropos Cyberraum, in Köln beginnt die Spielemesse Gamescom. Sie hat mehr Ausstellungsfläche als je zuvor und auch mehr Aussteller. 1600 sind es in diesem Jahr. Einzelheiten von Martin Schütz.
Bis Sonntag zeigen in den Kölner Messehallen Hersteller von Spielen und Hardware ihre Neuheiten. Laut den Veranstaltern der Gamescom gibt es dabei nicht mehr den einen großen Trend, der sich durch die Branche zieht. Die Messe wächst, aber gleichzeitig steckt die dazugehörige Industrie in einer Krise. Die Entwicklung wichtiger Spieletitel verschlingt teilweise hunderte Millionen Euro. Von der Entwicklung so großer Spiele sind deutsche Studios noch weit entfernt. Die deutsche Games-Industrie besteht vor allem aus kleinen und mittleren Firmen. Sie hoffen darauf, dass die Politik sie in Zukunft stärker fördert, damit sie wachsen können.
Beim diesjährigen Mittelstandstag für die rheinland-pfälzischen Unternehmen heute in Idar-Oberstein geht es vor allem um künstliche Intelligenz. Das hat das Wirtschaftsministerium vorab mitgeteilt. Demnach soll bei der Tagung gezeigt werden, wie die Firmen KI gewinnbringend nutzen können. SWR-Reporterin Dunja von Morsee.
In der Messe Idar-Oberstein bringt die Veranstaltung regionale KI-Anbieter und Forschungseinrichtungen zusammen. Regionale KI-Firmen präsentieren Technologien für die Fertigung und Prozesse. Mit KI-basierten Lösungen sollen Firmen beispielsweise ihren Energieverbrauch optimieren können. Am Abend verleiht Wirtschaftsminister Michael Ebling 8 mittelständischen Unternehmen aus Rheinland-Pfalz die Auszeichnung attraktiver Arbeitgeber. Sie sollen Beispiele dafür sein, wie sie mit ihren Strategien dem Fachkräftemangel begegnen.
Wie kontrollieren wir Firmenfusionen und Plattformen? Verhindern zu viel Marktmacht und was machen wir mit KI? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen in den kommenden Tagen die Teilnehmer der Internationalen Industrieökonomiekonferenz in Mannheim. Anna Mohl.
Die Konferenz, ausgerichtet vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und der Universität Mannheim, beginnt heute. Sie gilt als größte jährliche Industrieökonomiekonferenz in Europa. 3 Tage lang geht es in verschiedenen Vorträgen um aktuelle Forschungsfragen und Herausforderungen in der Wirtschaft. Mehr als 400 Teilnehmende werden erwartet. In den rund 350 Vorträgen stellen die Forschenden unterschiedlichste aktuelle Arbeiten vor. Auch von der Universität Mannheim, die Industrieökonomie lehrt, sind einige junge Wissenschaftler vertreten, sagte ein Sprecher. Die Tagung wird zum 53. Mal organisiert. Sie sei zwar in erster Linie für die Wissenschaftscommunity zum Austausch wichtig, die laufenden Forschungen sollen aber auch neue Erkenntnisse für Wirtschaft und Politik liefern.
Heiraten in nur 10 Minuten, das kann man heute in Tettnang im Bodenseekreis. Hintergrund ist ein Pilotprojekt des Standesamtes, das sich an alle Paare wendet, die keine große Feier mit monatelanger Planung wünschen. Dirk Polzin.
Kleiner Rahmen, großer Moment, so das Motto des neuen Angebots. Die Trauung sei zwar kurz, so die Stadt, finde aber in einer besonderen Atmosphäre statt, in der Tettnanger Torschlosskapelle. Nach einer kurzen Ansprache dort folgt die Trauung. Jede Eheschließung dauert so nur gut 10 Minuten. Entsprechend klein ist die Hochzeitsgesellschaft. Vor Ort sind entweder nur das Brautpaar oder das Paar und bis zu 2 Trauzeugen. Mit dem Pilotprojekt wolle man das Trauungsangebot weiter ausbauen, so das Standesamt. Ihm zufolge haben sich 4 Paare für heute angemeldet. Bewerten Sie das Angebot positiv, könnten weitere Termine für die schnelle Trauung folgen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.